Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
So, ich glaube, für heute habe ich mir genug Notizen gemacht und genug aufgeschrieben. Eigentlich müsste das, was jetzt vor mir alles hier im Google Notebook schlummert, weit ausreichen für eine Folge. Aber ich bin ja heute wieder alleine. Ich habe heute den Chris in Tübingen sitzen. Ergo ist das wieder eine Solo-Motivklingel. Und je alleiniger ich bin in einer Folge, desto mehr muss ich mir aufschreiben, damit ich nicht alles vergesse, was ich vorhabe in der Folge zu erzählen. Ich begrüße euch also ganz, ganz herzlich zu Folge 22 von Monis Motivklingel. Und weil ich in den letzten Folgen immer mal wieder über Bewegung gesprochen habe, also es kam eigentlich in der vorletzten Folge irgendwie vor und es taucht relativ häufig mal hier und da auf, Bewegung im Bild, habe ich gedacht, ich sammle die ganzen Aspekte mal zusammen, dass ich die mal in eine Folge bekomme und mache heute mal eine Motivklingel zum Konzept Bewegung. Ja, und es gibt ja auch irgendwie einen Grund, dass das Thema Bewegung immer wieder aufkreuzt in den Folgen, weil Spuren von Bewegung, finde ich zumindest, bereichern ein Bild. Sie fügen dem Bild irgendwie ein Stückchen Wirklichkeit und auch ein Stückchen Glaubwürdigkeit hinzu. Und das liegt daran, oder ich glaube, dass das daran liegt, dass Bewegung ein ganz fester Bestandteil unseres täglichen Lebens ist, quasi ein Bestandteil unserer persönlichen Realität. Bewegung löst immer was aus in uns, weil sie jeder kennt, weil jeder was damit verbindet. Und aus dem Grund führt sie auch irgendwie zu einer Verbindung mit dem Bild oder mit dem, was im Bild ist. Man könnte vielleicht auch sagen, sie fördert ein Stück weit die Identifikation des Betrachters mit dem Bild. Und das ist einfach, Bewegung ist für uns was sehr, sehr Natürliches. Also man stelle sich mal vor, man tritt an einem Morgen auf dem Weg zur Arbeit aus der Haustür und betritt ein Standbild. Autos stehen, die Bäume bewegen sich nicht. Es ist komplett bewegungslos. Das würden wir sofort unnatürlich finden. Man ist es einfach gewöhnt, dass man in irgendeiner Form bewusst oder unbewusst ständig mit Bewegung konfrontiert wird. Da ist der Wind, der einem vielleicht durch die Haare wuschelt oder den man auf der Haut spürt. Da sind Blätter, die im Windzug sich leise bewegen. Da sind Menschen, die man aus dem Augenwinkel wahrnimmt, Fahrzeuge, die sich bewegen. Irgendwie kommt man an Bewegung nicht vorbei. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Grund, warum das für die Fotografie auch so wichtig ist. Ja, wie kommt das Konzept Bewegung ins Bild? Da gibt es verschiedene Ansätze und ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Bewegung ins Bild bringen kann. Das erste ist ganz klassisch, das Motiv bewegt sich. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das quasi im Bild niederzuschreiben, sage ich mal. Das eine ist Bewegung durch Unschärfe deutlich machen. Das hatte ich, glaube ich, in der vorletzten Sendung. Das macht man sehr, sehr häufig oder typischerweise durch lange Belichtungszeiten. Wenn man die Kamera dabei stillhält, werden die Bildelemente, die sich bewegen, unscharf abgebildet. Und bewegt man die Kamera mit dem bewegten Objekt, wird der Hintergrund unscharf. Also Stichwort Mitzieher. Zu beiden, oder zumindest dem einen oder anderen, werde ich dazu mal auch ein Bild in die Notizen auf dem Motivklingelblog packen. Das zweite, das lernt man, glaube ich, auch immer schon, wenn man so mit dem Fotografieren anfängt. Da hat der Opa früher mal gesagt, wenn jemand sich schnell bewegt, dann wähle eine kurze Belichtungszeit. Und ja, das gilt ein Stück weit auch heute immer noch. Wenn man Bewegung einfrieren will, macht man das mit möglichst kurzen Belichtungszeiten. Und dann bekommt man eine scharfe Momentausnahme aus dieser Bewegung. Also man zieht quasi aus dem Film, der da abläuft, einen einzelnen Frame raus und stellt diesen quasi für die also quasi als Metapher, als Element für die Bewegung dar. Das Bild selbst erscheint dann eigentlich vollkommen statisch. Von der Komposition her, also typischerweise, wo man das viel sieht, ist bei Sportbildern, bei Läufern, die in dem Moment fotografiert werden, wo sie über die Hürde hetzen. Oder Pferdesport ist auch so ein Beispiel. Es gibt tausend und ein Bild, wo beim Springreiten der vordere Teil des Pferds, also quasi die Vorderbeine, schon halb über dem Hindernis sind und die Hinterbeine noch am Boden. Oder dieses berühmte Bild, wie das Pferd mit angezogenen Beinen über dem Hindernis schwebt. Also das sind so ganz, ganz typische Bilder, wo Bewegung eingefroren wurde. Und eigentlich, so rein theoretisch, bewegt sich auf dem Bild überhaupt nichts. Und es ist ganz statisch. Aber das Bild ist quasi aufgeladen mit der gespeicherten Energie, die in dieser gestoppten Bewegung irgendwie innewohnt. Man weiß vom Kopf her, dass da gleich was landet. Also dass das Pferd hinter dem Hindernis landet. Dass der Vogel, der sich gerade vom Boden weg erhebt, in dem Moment, wo man ihn fotografiert hat, der gleich wegfliegt. Das funktioniert bei großen Dingen. Das funktioniert auch bei zarten Dingen, also bei kleinen Sachen. Bei großen Dingen wie bei dem Pferd oder bei einem Ball, der runterplumpst, bei einer Lawine, die unterwegs ist. Aber man sieht das auch, also derselbe Effekt wird im Kopf auch ausgelöst, vielleicht nur bei dem Rauch einer Zigarette, der eingefroren wurde. Aber wo man genau weiß, der kräuselt sich nachher weiter. Hinter diesem Bild kräuselt er sich weiter. Oder Haare, lange Haare einer Frau, die vom Wind in einer bestimmten Position festgehalten oder hochgeweht werden. Und wenn die Bewegung eingefroren wird, dann sind diese Haare in einer Position, wo sie normalerweise nicht sein würden. Das können nur einzelne, das können nur ganz feine Strähnen sein. Aber man bemerkt das, man registriert das und der Kopf sagt, aha, da ist Bewegung. Und in dem Moment bekommt das Bild dadurch für uns eine gewisse Glaubwürdigkeit. Diese Dinge kann man natürlich kombinieren. Also das Zeigen von Bewegung durch Unschärfe oder auch das Einfrieren von Bewegen, das kann man auch in einem einzigen Bild vereinen. Das hatte ich auch in einer der vorherigen Sendungen schon mal. Das funktioniert zum Beispiel dadurch, dass man mit einer langen Belichtungszeit eine Bewegung anblitzt oder ein Motiv mit dem Blitz zusätzlich anblitzt. Wenn man dann auf den zweiten Verschlussvorhang synchronisiert, dann hat man die Bewegungen quasi unscharf, die der Person oder dem Motiv oder dem Bildelement dann quasi nachlaufen, die man als Schlieren auf dem Bild sehen kann und das Ganze überlagert durch den Blitz von einem scharfen Kernbild. Da kann man quasi das, was die beiden Elemente einzeln ausmacht, auch in einem Bild kombinieren und den Effekt entsprechend verbinden. Ja, und wir hatten gerade, das Motiv bewegt sich. Das funktioniert natürlich auch dann, wenn sich der Fotograf bewegt oder die Kamera sich bewegt. Also diese Ahnung von Bewegung, die einem Bild hinzugefügt wird, die löst selbst dann was im Betrachter aus, wenn das Bildelement still ist. Man kann so ein statisches Element dadurch in Bewegung versetzen, dass man zum Beispiel eine Rotation oder Bewegung der Kamera im Moment des Auslösens überlagert. Also dass man zum Beispiel die Kamera um einen Punkt im Bild dreht oder entlang einer gewissen Achse bewegt. Dadurch kann man Bewegungsunschärfe hinzufügen und kriegt Spannung ins Bild, weil das Auge des Betrachters vielleicht erst beim zweiten Blick merkt, dass das Objekt an sich gar nicht bewegt, also dass die Bewegungsunschärfe woanders herkommen muss. Und dann kommt wieder dieser Prozess, ja, woher im Gehirn fragt es sich oder fragt man sich, ja, wieso habe ich da Bewegungsunschärfe, das passt doch gar nicht. Und eben diese beiden Punkte, das eine, was nicht zum anderen passt, da kommt wieder dieser Moment des Zögerns, dieser Moment des Nachdenkens und des Stutzigwerdens. Und schon hat man letztendlich mit dem Bild was bewegt im Kopf des Betrachters diesmal. Man kann das Ganze auch völlig aus dem Gegenständlichen rausführen. Man kann da ins Abstrakte abgleiten, wenn man zum Beispiel die Kamera so stark bewegt, dass man auf dem Bild nur noch Lichtstreifen oder farbige Schlieren sieht. Ich habe das mal ganz extrem gemacht. Ich habe mich einfach am Schreibtischstuhl gesetzt, meine Kamera auf eine langsame Belichtungszeit gesetzt und mich einmal um mich selbst gedreht, während ich ausgelöst habe. Und ich bekam ein Bild von lauter farbigen, orangenen, roten und weißen Streifen. Das hatte ja mit Fotografie in dem Sinne, also wenn man Fotografie als die realistische Abbildung von etwas sieht, nicht mehr so viel zu tun. Aber trotzdem stelle ich immer fest, dass man das gar nicht, oder mir geht es zumindest so, wenn ich Bilder sehe, die so stark verwischt sind oder so stark Bewegung widerspiegeln, dass eigentlich das Gegenständliche verloren geht. Es ist für mich immer noch nicht völlig künstlich. Und ich glaube, das liegt daran, dass man ja eigentlich auch nur einen Teil seines Bildfelds ständig scharf sieht, sondern dass in den Bildbereichen, auf die man nicht fokussiert, wo ein Auto in den Augenwinkeln vorbeifährt oder Sachen, die man nur so nebenbei wahrnimmt, die sind ja auch für uns nicht scharf. Und da passieren genau diese Dinge, dass man vielleicht nur Lichtstreifen wahrnimmt, nur Schlieren wahrnimmt, neben dem Kernbild, auf das man gerade konzentriert ist. Und ich glaube, diese Art von abstrakten Bildern sind uns gar nicht so fremd. Die kommen ein Stück weit vor, wenn man Auto fährt in der Dunkelheit, wenn man sich dann auf ein paar Sachen konzentriert, aber die Dinge am Rand nur so nebenbei zur Kenntnis nehmen kann. Das ist, denke ich, was, womit man trotz allem konfrontiert ist. Und das kann man auch ein Stück weit nutzen, um das in der Fotografie kreativ einzusetzen. Und was ich ganz interessant finde, so Bewegung, die funktioniert auch, wenn sich überhaupt nichts bewegt im Bild, sondern wenn es nur Elemente gibt, die eine Richtung haben. Wenn man zum Beispiel einige Schilder hat, die mit Pfeilen aus dem Bild heraus zeigen oder nach oben oder in den Himmel oder also das berühmte Einbahnstraßenschild oder eine Ansammlung von Exit-Schildern, die es gibt. Das suggeriert ja alles Bewegung. Das weist auf eine irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal notwendige oder folgende Bewegung hin. Und ein Stück weit ist das auch wieder was, wo man sofort drauf anspringt, weil man es kennt, weil es ein Teil der Lebenswirklichkeit ist. Also Bewegung im Bild ist was ganz, ganz Spannendes und es lässt sich wirklich durch in ganz, ganz viele verschiedene Elemente hineinbringen. Und man kann damit auch spielen und einfach mal austesten, dass das bei einem selbst und vielleicht auch bei dann anderen Betrachtern entsprechend auslöst. Ja, das war mal das Konzept Bewegung. Ich habe mal so alles reingepackt, was mir dazu eingefallen ist. Sollte ich was Wesentliches vergessen haben, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt, per Mail oder gerne auch in die Kommentare zur heutigen Folge. Ich habe dann noch eine Sache, die wollte ich vom letzten Mal noch mit reinnehmen. Jetzt muss ich noch mal eben in meine Twitter-Suche gucken, weil bei der letzten Folge, die jetzt auch leider Gottes schon 2 Wochen her ist, hatte ich auf Twitter nach Hörerfragen gefragt, und zwar zum Stichwort Klingelfrage. Und ich weiß es nicht mehr, von wem es war, weil meine Twitter-Suche es nicht mehr ausspuckt. Aber es gab einen, der hat mich gefragt, was machst du eigentlich, wenn du sozusagen ein kreatives Brett vorm Kopf hast? Was ist eigentlich deine Art und Weise, aus diesem kreativen schwarzen Loch rauszukommen? Das wollte ich eigentlich jetzt mal mit in die Folge nehmen, weil ich mich persönlich gerade so ein bisschen in der Situation befinde, dass ich mich bei weitem nicht so viel mit der Fotografie beschäftigen kann, wie ich das eigentlich gerne würde. Also für mich gibt es immer 2 Situationen, die irgendwie einen kreativen Block auslösen können. Das eine ist, ich habe tagsüber so viel um die Ohren, dass mir schlicht und ergreifend die Energie fehlt, sowohl am Wochenende als auch abends, irgendwie selber noch aktiv zu werden. Und das ist im Moment halt so ein bisschen der Fall, wo einfach gegen Jahresende plötzlich sich beruflich alles total zusammenballt und wo ich dann abends einfach nur noch das Bedürfnis habe, die Füße hochzulegen oder um 9 Uhr schlafen zu gehen. Und die zweite Situation ist die, Zeit zu haben, vielleicht auch nachdem man eben mal ganz lange keine Zeit hatte und endlich ist der Moment gekommen, wo man quasi sagen könnte, wow, jetzt gehe ich raus, nehme die Kamera und jetzt mache ich was. Und und dann geht es plötzlich nicht. Man war so lange unter Anspannung, dass man danach in so ein Loch fällt und Löcher haben da so die Angewohnheit, dass einem da auch so ein bisschen die Inspiration abhanden kommt. Vielleicht auch eben, weil dann die Spannung und weil dann der notwendige Druck einfach fehlt. Und ja, was mache ich dann, wenn mir das passiert? Wenn es so ist, dass ich einfach nur keine Zeit habe, dann versuche ich nebenbei noch so ein bisschen die anderen Kanäle mit Fotografie zu füllen, selbst wenn ich jetzt keine Kamera in die Hand nehme. Also dann sind Fotopodcasts natürlich wichtig für mich. Dann stöber ich immer mal wieder im Zeitungshandel und blättere in Fotozeitschriften und nehme auch meinen ganzen Stapel davon mit nach Hause. Sehr, sehr häufig gehe ich auch einfach nur noch mal durch meine Bücher, die ich zum Thema Fotografie habe. Also manche hat man schon seit, 5, 6, 7 Jahren und die stehen dann rum und ich ziehe sie noch mal raus und blätter noch mal drin, finde vielleicht auch noch den einen oder anderen Aspekt, der irgendwie zu einer Motivklingelfolge passt, die ich irgendwie in irgendeiner Form schon mal so ein bisschen plane. Und Zeitung blättern ist für mich da was irgendwie immer geht. Manchmal auch auf Dienstreisen, dann morgens schnell noch am Bahnhofkiosk vorbei, noch mal eben ein paar Zeitungen eingesammelt. Das können dann klassische Fotozeitungen sein. Allerdings typischerweise nicht die, wo viel Technikkram drin ist. Die habe ich auch irgendwann alle mal gelesen, aber die interessieren mich einfach nicht mehr, weil ich kann nicht ständig nur Kameras kaufen. Da fehlt mir schlicht und ergreifend die Kohle zu. Aber dann diese Art Zeitung, wo halt sehr, sehr viel Portfolios, Bildstrecken drin sind. Manchmal auch sowas wie eine Geo, die ja eigentlich nichts mit Fotografie zu tun hat, wo aber tolle Bilder drin sind. Also einfach so ein bisschen Inspiration sammeln und gucken, was machen andere. Und warum finde ich das, was die machen, so gut? Oder warum gefällt mir das gar nicht? Also auch ein bisschen hinterfragen, warum finde ich was toll und warum nicht. Und da kommen manchmal schon ganz interessante Rezepte raus, wenn ich denke so, ah, der hat das so und das gefällt mir aus dem und dem Grund. Das mache ich vielleicht auch mal so. Und manchmal kommt auch eine ganz gute Idee raus für eine Podcast-Folge. Ja, und wenn ich dann in eins von diesen wirklich kreativen Löchern aus Langeweile falle, sage ich mal, zu viel Zeit und kein Druck und keine Spannung, und dann vielleicht auch noch Winter und schlechtes Wetter und kalt und dunkel, dann kann es vorkommen, das habe ich in der Vergangenheit oft gemacht und das mache ich immer wieder mal, dass ich sozusagen zur Schubladenfotografie übergehe. Das bedeutet eigentlich, ich schnappe mir die Kamera, manchmal setze ich sie auf ein Stativ, manchmal habe ich ein lichtstarkes Objektiv drauf und dann kommt mal so alles Mögliche auf den Tisch, was ich so an Rebels-Kram zum Beispiel in der Besteckschublade finde. Oder wenn ich Pflanzen habe, wo ich mal gucke, aus welchen Winkeln kann ich das alles fotografisch genauer betrachten. Und dann kann es wirklich sein, dass ich mich 3 Stunden lang mit einer Suppenkelle oder mit einer Gabel beschäftige und das mal in dem Licht, mal im Gegenlicht, mal im, weiß ich nicht, im Sonnenlicht, wenn es jetzt tagsüber ist, so und so und so mal fotografiere und mal ein bisschen schaue, was wohnt diesem Gegenstand eigentlich alles so inne an Möglichkeiten? Was hat er für Formen? Was bilden sich zwischen den Formen zwischen seinen Bestandteilen für Formen in der Luft, quasi im leeren Raum, im negativen Raum? Was kann ich da Detailaufnahmen machen? Wie kann ich ihn verfremden? Wie viel kann ich abschneiden, bis man nicht mehr erkennen kann, was das für ein Teil ist? Wie am Rand eines Bildes kann ich ihn platzieren, sodass immer noch ein Bild draus wird? Also ich experimentiere bei so vielen Sachen auch ganz, ganz oft mit Flächenverteilung, mit leeren Räumen, mit Möglichkeiten der Bildkomposition. Also das sind alles so Sachen, da macht man keine sozialkritische Bildreportage und da sind auch keine Menschen im Spiel und trotzdem kann man irgendwie eine ganze Menge bei lernen und das ein oder andere coole Bild fällt da nebenbei einfach auch noch manchmal ab, weil man rechnet nicht mit, aber wenn man sich so sehr intensiv mit den Dingen beschäftigt, die einem normalerweise im Alltag überhaupt nicht als Motiv zu taugen scheinen, stellt man halt eben doch fest, was für interessante Aspekte eigentlich in so Alltagsgegenständen leben. Ich habe schon meine Armbanduhr fotografiert, eine gefüllte Flasche Radlerwasser im Gegenlicht in der Sonne, das fiel mir irgendwann mal auf, als ich einen Kasten Radler vor der Terrassentür stehen hatte, die Sonne von hinten durchfiel und ich gesehen habe, was für interessante Muster diese durch das Bier fallende Sonne auf meinen Fußboden zaubert. Dann habe ich die Flasche Bier rausgeschnappt, habe sie auf eine weiße Unterlage gelegt und habe quasi auch das Abbild, was die Sonne mit dem Bier und dem Etikett geformt hat und auf den Stuhl geworfen hat, mit diesem Abbild halt auch gespielt und komponiert. Also das sind ganz verrückte Dinge. Also man sollte wirklich nicht glauben, nicht unbedingt immer glauben, dass eine Flasche Beck's Bier oder eine Gabel aus der Schublade wirklich ein Bild hergeben können. Aber doch, das funktioniert. Also dieses, mal durch die Schubladen stöbern, mal gucken, was man alles so hat. Der Werkzeugkasten ist da auch immer ganz gut für geeignet. Die Hausbar mit den verschiedenen Flaschen, die Gläser, alles, was man so hat. Immer so ein bisschen gucken, was gibt das eigentlich fotografisch her? Und das kann man eigentlich bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit und mit Schnupfen oder Grippe, das kann man eigentlich immer irgendwie machen. Und es ist spannender, als man denkt. Also wühlt doch mal in euren Chaos-Schubladen und jeder hat doch so eine, wo jede Menge Zeug drin liegt. Alte Münzen, Haarnadeln, Gummibänder, Feuerzeuge, was auch immer. Die kann man sich ruhig mal zur Brust nehmen und mal ein bisschen gucken, was daraus taugt eigentlich für ein Stillleben. Und nebenbei lernt man noch eine Menge über Komposition und so. Ja, das zum Thema, was mache ich, wenn ich nicht weiß, was ich mache? Dann kann es passieren, dass das so eine Art und Weise ist, mich mit Fotografie auseinanderzusetzen. Und ansonsten halt das Ganze drumherum. Lesen, gucken, immer wieder gucken und schauen, was die anderen machen. Ja, da habe ich jetzt genug drüber philosophiert, dann komme ich mal wieder zu dem, was ihr so macht, nämlich zum eisernen Fotografen, zum letzten, zu Folge 5. Und ja, ich habe eben gerade gesagt, ich komme im Moment gar nicht so richtig dazu, mich damit zu beschäftigen, was man alles mit Fotografie, also was ich alles fotografieren könnte. Und wenn ich dann so das Ergebnis vom eisernen Fotografen sehe, dann macht mir das einen solchen Riesenspaß, weil ihr ein Stück weit, ihr macht ein Stück weit das, was ich im Moment gerade nicht kann oder wo mir irgendwie die Energie zu fehlt. Und das ist so ein bisschen, das lasse ich mich vertreten. Und ich finde es genial. Ich blätter durch und denke immer, Mann, das hätte ich mal machen sollen und was für eine coole Idee und so. Und ein Stück weit, schäme ich mich, dass ich euch da rausschicke und zu einer anderen Portion bin ich eigentlich super glücklich, dass da so tolle Sachen dabei rauskommen, von denen ich dann auch wieder, wenn ich drauf gucke, wirklich was mitnehmen kann und mir vielleicht auch fürs nächste Mal so hinters Ohr schreibe, wenn ich mal wieder rausgehe und fotografiere. Ja, eiserner Fotograf, Folge 5, da hatte ich letztes Mal drei Elemente vorgegeben. Zum ersten war das Regen, zum zweiten das Licht einer Lampe und zum dritten eine Gedichtzeile oder eine Liedzeile, die das Ganze zusammenhält. Ja, beim letzten Mal haben wir uns aus dem Ganzen, was uns geboten wurde, nur zwei Bilder rausgesucht. Heute konnte ich mich so schlecht entscheiden, dass ich zum Ausgleich vier Bilder diesmal nehme. Macht im Mittel wieder drei, kommt also hin. Ich habe mir vier Bilder rausgesucht, die mir, sag ich mal, besonders gut oder gefielen oder am ehesten im Gedächtnis blieben. Aber das ist diesmal wieder so, dass ich eigentlich die ganze Strecke total schön fand. Und ich glaube ehrlich, dass ich mir die alle mal ausdrucken werde und mir hier irgendwie eine Tür pinnen oder einen Kühlschrank, damit ich mich noch ein bisschen mehr mit dem beschäftige, was ihr so aus bestimmten Themen macht. Also das werde ich, glaube ich, wirklich mal tun, weil das fördert auch meinen kreativen Schweinehund ein Stück weit. Da haben wir das Bild von Da Opfer. Der ist ja auch ein reger Teilnehmer am eisernen Fotografen und liefert eigentlich immer schicke Sachen ab. Und auch diesmal hat er wieder die Aufgabe ganz speziell ausgelegt. Der Titel ist es regnet, die Erde wird nass. Und ich lese euch mal vor, was er dazu geschrieben hat. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Nachdem mir einfach keine passende Bildidee einfiel, habe ich mich an deinen Podcast und an den Lösungsweg erinnert, einfach ein Blatt Papier zu nehmen und aufzuschreiben, was mir zum Thema Regen so einfällt. Während des Aufschreibens kam mir dann die Bildidee. Danke, Moni. Aber was Besseres als dieser Kinderliedtext fiel mir dazu leider nicht ein. Okay, gut. Ich gebe zu, der Kinderliedertext, der ist vielleicht nur mäßig originell, aber die Umsetzung vom Bild ist es dafür. Und zwar hat der gute hat aufgeschrieben, was ihm zum Thema Regen so einfiel, nämlich auf einem Blatt Papier, hat quasi so eine Art Brainstorming, so ein Cluster gemacht. Und dieses Blatt Papier hat er einfach mit ins Bild genommen. Voilà, da war der Regen. Vielleicht ein bisschen unorthodox, aber man kann das nicht anders sehen. Es ist eindeutig Regen im Bild. Und zwar ist dieses Blatt Papier auf so einem Klemmbrett, darüber liegt der Stift und dieses Klemmbrett und der Stift liegen auf einem Tisch, auf einem braunen Holztisch. Und von diesem braunen Holztisch sieht man nur den Bereich, der über eine Lampe, über die Schreibtischlampe nämlich, erleuchtet wird. Also was sich in diesem Lichtkegel befindet und am Rand dieses Lichtkegels ist deutlich sichtbar, der Rest des Bildes ist schwarz. Und was man sieht neben dem Klemmbrett mit dem Regenbrainstorming und dem Stift ist noch eine Tasse Tee, die so ein bisschen am Rand steht. Die ist angetrunken und man sieht eine so leicht angequetschte Zitrone auf der Untertasse und so einen schlabberigen, nassen Teebeutel, der auch auf der Untertasse liegt. Die sind aber schon nur noch so nicht mehr 100% beleuchtet, die sind schon so ein bisschen abgedriftet ins Dunklere. Befinden sich am linken Bildrand und der Lichtkegel leuchtet so die untere Hälfte des Bildes aus. Von der Lampe sieht man auch nur die Teile, die wirklich hell erleuchtet sind. Der Rest von der Lampe, der Lampenfuß und sowas, verschwindet wieder im Dunkeln. Was mir daran sehr, sehr gut gefällt, ist zum einen die Atmosphäre. So eine Mischung aus Wärme, die durch den Holztisch zustande kommt, der ja braun ist und dementsprechend das Licht warm zurückspiegelt. Aber es ist auch ein Stück Melancholie drin. Die kommt zum einen von dem, das Licht der Lampe ist an sich kalt, also es wird erst warm durch diese Reflexion vom Tisch. Und die Wörter, die er da zum Regen, die ihm da so einfallen, da sind auch durchaus so ein paar düstere Begriffe bei, wie Regen, Tod, Trauer. Und nicht nur positive Dinge, die man jetzt mit Wasser und mit Regen in Verbindung bringt, sondern ganz viel halt so melancholische Geschichten. Und dadurch hat das Bild so eine interne Spannung zwischen Wärme ein Stück weit durch die Utensilien im Bild und Kälte durch das Licht und Einsamkeit durch das, was auf dem Papier steht. Also das ist so eine Ambivalenz, die da drin ist. Wärme, Kälte, die finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob sie beabsichtigt war, aber ich finde, sie gibt dem Bild wirklich eine gewisse Tiefe und wird einfach, also für mich wird sie darin transportiert. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Schön ist auch der große Anteil negativen Raum, also wirklich totale Schwärze in dem Bild, die anderen Sachen einrahmt. Finde ich ganz gut gelöst. Also setzt wirklich so eine Bühne für die Dinge, die dann auf der Tischplatte im Lichtkegel sind. Wenn ich irgendwie was zu knausern hätte, dann ist aus meiner Sicht ein bisschen wenig Platz so neben der Teetasse. Also dann hätte ich sie vielleicht deutlicher angeschnitten, als sie so ganz knapp an den Rand gesetzt zu setzen. Und ich finde auch den Platz unterhalb dieses Klemmbretts ein bisschen wenig. Ich hätte dem, glaube ich, unten und unten rechts ein bisschen mehr Platz gegönnt. Aber ja, das ist im Grunde auch Haarspalterei. Also das Foto an sich finde ich ziemlich klasse, muss ich sagen. Und da gilt dann auch eindeutig der Kinderliedtext. Dann zweites Bild. Das ist von der Dame Hoptografie. Die war auch in dem letzten eisernen Fotografen schon genannt. Ich will eigentlich nicht immer dieselben Leute erwähnen, aber wenn das Foto nun mal gut ist, was soll ich tun? Sie hat sich bei einer Songzeile aus einem U2-Song bedient und sie schreibt auch was zu ihrem Bild. Also die Songzeile ist What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. Das ist aus Beautiful Day von U2. Das führt jetzt dazu, dass ich jetzt schon seit 20 Minuten diesen Beautiful Day Ohrwurm die ganze Zeit im Kopf habe. Und was man auf dem Bild sieht, ist eine Person, die unter einer Straßenlaterne mit einem Schirm in der Hand, ja, so tanzt, würde ich sagen, so ein bisschen balanciert auf einem Fuß. Und was ganz stark in diesem Bild halt auch rauskommt, ist der Schatten, den diese Person wirft unter der Straßenlaterne. Der Schatten auf dem nassen Pflaster, halb im Lichtkegel, halt schon wieder in der Dunkelheit verschwindend. Diese Person, die offensichtlich nach einem schönen, gelungenen Tag sich so ein bisschen der Tagträumerei und der Zufriedenheit hingibt und dann unter dieser Lampe im Regen so nach Hause tanzt, so stelle ich mir das vor. Was auch ganz schön ist, ist, dass auch hier die Bildaufteilung wieder sehr, sehr, sehr eben untypisch in dem Sinne ist. Also diese Szene, die mit der Person unter der Straßenlaterne befindet sich im rechten Drittel des Bilds. Und das linke Drittel ist überwiegend dunkel. Da sieht man nur noch so als Wiederholung von der Straßenlaterne noch zwei weitere Pfähle oder Stämme, das kann man nicht ganz genau erkennen, die so ein bisschen diesen vertikalen Moment wiederholen und wieder aufnehmen. Aber das verschwindet so weit im Dunkel, dass man wirklich schon genau hingucken muss, dass man schon rätseln muss, was ist das eigentlich. Das ist ja auch nicht der wichtigste Teil in dem Bild, sondern das wichtigste Motiv ist halt das der Person unter der Straßenlaterne. Aber es fügt so ein klitzekleines Rätselmoment dazu, was ist das da? Und führt durch die Wiederholung auch so aus dem Licht ins Dunkel und so ein bisschen aus dem, was man sieht, ins Geheimnisvolle. Finde ich eigentlich ganz schön, das transportiert wieder so ein kleines bisschen eine Geschichte im Kopf. Und sie schreibt dazu, seit ich die Sendung gehört habe, schwebt mir diese Bildidee vor. Nur wollte es im Dunkeln einfach nicht regnen, bis gestern. Und plötzlich hatte ich auch noch ein zweites Bild mit Regen und Licht und einer Lampe. Das zeige ich jetzt hier nicht. Aber das könnt ihr sehen, wenn ihr auf ihr Bild anklickt, dann wird sie euch dahin führen. Und die Entscheidung zwischen U2 und Shakespeare's Macbeth. Danke, Moni, für diesen Motivationsschub, uns im Dunkeln und im Regen mit der Kamera rauszuschicken. Normalerweise scheue ich das. Geht mir übrigens nicht anders. Scheue ich auch meistens. Habe ich raffiniert angestellt, ne? Ich sitze im Trockenen und gehe um 9 ins Bett und ich schicke euch raus in den Regen und ins Dunkle. Darunter ist auch noch, ich hatte jetzt die eine Liedzeile, die ich eben herangestottert habe, das ist der Titel des Bildes. Aber sie hat auch noch was unter das Bild geschrieben, halt aus demselben Song. It was a beautiful day, don't let it get away, Beautiful Day. Und das gefällt mir wieder, weil es ist wieder so eine kleine Mischung zwischen was man auch so ein bisschen als melancholisch ansehen kann, aber gleichzeitig so einem frohen Grundgedanken und einer Zufriedenheit, die da irgendwie mitschwebt. Ja, ich finde eure Umsetzung irgendwie sehr, sehr lyrisch. Gefällt mir wirklich gut. Dann habe ich das Bild Regen und Licht von dem Herrn dort Matchbox, auch kein Unbekannter. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild und zwar ein sehr knackiges, hartes Schwarz-Weiß-Bild, also wo man sehr viel sehr tiefes Schwarz und sehr viel sehr helles Weiß sieht. Und auf dem Bild abgebildet ist, sieht man die Fugen von Straßenpflaster, also man sieht quasi einen Boden und man ahnt, dass es sich hier um einen gepflasterten Boden handelt, eben dadurch, dass man hauptsächlich die Fugen wahrnimmt. Die Fugen liegen halb in einer Pfütze und werden dadurch sichtbar, dass sich Wasser in ihnen gesammelt hat und dieses Wasser wieder reflektiert Licht von einer Lampe. Und dadurch werden diese Fugen erst überhaupt als solche erkennbar. Im vorderen Bildbereich sieht man eine Pfütze, wo auch noch so ein paar kleine Kringel, so Wellenkringel, als wenn was in die Pfütze gefallen ist, sehen kann. Diese Pfütze und die Kringel sind aber unscharf und eigentlich scharf sind nur die Fugen. Und die Gedichtzeile, die er dazu rausgesucht hat, ist: Das Licht erscheint uns weiß im Regen, mitunter weilt es auf den Wegen. Ja, das passt eigentlich perfekt zu dem Bild. Ich finde die Umsetzung als wirklich sehr, sehr kontraststarkes Schwarz-Weiß-Bild gefällt mir sehr gut. Es wird in den Kommentaren auch schon diskutiert, wo der Schärfepunkt in dem Bild liegen sollte, auf den Fugen, wie es jetzt ist, oder vorne auf den Wellenkringeln in der Pfütze. Ich vermute mal, das hat beides seinen Reiz. Ich finde die Version eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn ein großer Bildteil etwas unscharf ist. Aber also mich persönlich stört es jetzt nicht. Mir gefällt das Bild an sich sehr gut und auch so diese Herbst- und Nässe-Stimmung. Diesen Anblick, den man eigentlich im Herbst sehr, sehr häufig hat, der wird sehr, sehr schön transportiert. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, die Schrift in das Bild reinzumontieren. Das hat er gemacht. Das ist, es ist vielleicht Geschmackssache. Mich erinnert das immer so ein bisschen an diese Aphorismen-Postkarten, die man manchmal in Ferienorten so findet, wo dann irgendwie einigermaßen beliebige Fotografie mit irgendeinem schlauen Spruch eines Dichters oder einem Bibelzitat oder was auch immer verbunden wird. Und im Gegensatz zu deinem Foto sind die Fotos, die da drauf sind, nämlich normalerweise eben nicht so super spannend. Und das Ganze bekommt für mich so einen leicht altbackenen Touch. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn die Bildzeile einfach nur unten drunter gestanden hätte und das Bild für sich alleine hätte wirken können, weil die Bildaufteilung ist sehr, sehr schön. Es hat so schöne Linien, die diagonal durchs Bild führen, eine Kombination von geraden Formen und gebogenen, also kreisförmigen Elementen, finde ich an sich, damit ist das Bild komplett und da ist es immer die Frage, wie viel tut man noch hinzu, bis es stört, und ich hätte an der Stelle nichts mehr hinzugetan, weil das Bild wird nicht besser dadurch. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Geschmackssache, andere mögen das anders sehen. Auf jeden Fall ist das eine klasse Bildidee und sie ist cool umgesetzt und ja, deshalb passt das heute auch so schön in die Folge. Und Nummer 3, das Foto Guiding Light von Lene NJ. Das habe ich ausgesucht, weil es einfach ein bisschen andere Art von Lampe ist. Sie schreibt hier: Das ist mein Beitrag zum Eisernen Fotografen Nummer 5 von Monis Motivklingel. Es ist der Bild aus unserem Badezimmer in Dänemark über die Flensburger Förde nach Deutschland auf den Leuchtturm Schausende bei Glücksburg. Und sie hat dazu ein Stück aus einem Song von den Guns N' Roses. So never mind the darkness, you still can find a way, cause nothing lasts forever, even cold November rain. Das ist klar November rain von den Guns N' Roses. Und was man hier sieht auf dem Foto, ist der Blick durch eine Fensterscheibe, die regennass ist, wo ganz viele Tropfen sind, hinaus in einen dämmerigen Himmel, der also schon sehr, sehr blau ist. Da sieht man die Silhouetten von zwei Bäumen, also schwarze Silhouetten von zwei Bäumen und ganz klein das Licht dieses Leuchtturms. Es ist quasi nur wie ein einzelner achteckiger Lichtpunkt, den man darin sieht. Und Das ist auch wieder so ein bisschen diese bluesige, melancholische, traurige Stimmung, die auch durch die Farbe Blau transportiert wird, durch das Wasser, durch den Regen, durch die Dämmerung und dann aber so wie ein kleinen Lichtschimmer halt das Licht von diesem Leuchtturm, also wie ein Licht, was einen quasi ja führt durch diese etwas dunklere Jahreszeit. Und ja, finde ich ein sehr, sehr einfaches Bild von den Elementen, die drin sind. Aber das ist ja im Grunde nichts Verkehrtes, im Gegenteil. Also manchmal sind wenige Elemente, es ist wie beim Kochen, ne? Wenige Elemente, aber dafür gute. Und ja, mir gefällt das Bild eigentlich recht gut. Es löst was in mir aus irgendwie. Ich kann auch nicht mal genau sagen, was das jetzt ist, Melancholie oder eher so ein Blick dafür, dass ich eigentlich die Szene ganz schön finde, also vom ästhetischen Gesichtspunkt her. Aber so Blicke durch regennasse Fensterscheiben, die finde ich eigentlich sowieso immer, ja, finde ich eigentlich immer sehr schön, weil es für mich immer bedeutet, ich bin drinnen und der Regen ist draußen und das führt zu so einem gemütlichen Gefühl. Dieses, ja, ich muss nicht nach draußen, ich kann es mir hier drin gemütlich machen. Insofern spricht das Bild mich an, gefällt mir gut. Ja, das waren die vier Bilder. Ich werde die wieder in den Shownotes verlinken. Ich hoffe, diesmal leiste ich mir keinen Verlinkungsfehler. Bei den letzten Malen habe ich fast immer wenigstens einen geleistet. Und wenn ich euch nicht hätte, dann könnte ich die nicht so schnell korrigieren. Also schon mal danke fürs Finden im Voraus. Und ja, wo ein eiserner Fotograf aufgelöst wird, kommt ein neuer her. Das ist diesmal der eiserne Fotograf Nummer 6. Und das könnte der letzte für dieses Jahr sein. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Motivklingeln ich auch aufnehme, wie viel ich noch so nebenbei, sage ich jetzt mal, energetisch auf die Reihe bekomme. Aber ich hoffe mal, das sind bis Weihnachten noch ein paar. Also läuft der aktuelle eiserne Fotograf bis Mittwoch, den 9. Dezember. Um es euch gleich zu sagen, ich werde jedes Mal gefragt, bis um wie viel Uhr? Mittwoch, 19. Dezember, 18 Uhr, weil normalerweise versuche ich ab 6 an die Aufnahme der Motivklingel zu denken oder zumindest die schon mal so zu planen und schon mal ein bisschen was zusammenzuschreiben. Also wer bis 18 Uhr sein Bild nicht gepostet hat, der kann ich mitmachen sozusagen. Ich habe mir diesmal wieder ein paar Elemente ausgedacht und zwar natürlich, weil wir heute über Bewegung gesprochen haben, Bildelement 1, Bewegung, in welcher Form auch immer. Heute habt ihr gehört, geht eine ganze Menge. Es geht sicherlich auch noch mehr als das, was mir eingefallen ist. Bringt Bewegung im Bild unter, wie auch immer, ist mir egal, aber rein muss sie. Dann etwas aus Holz. Und das Ganze hätte ich gerne in einem quadratischen Bildformat. Also ich hätte gerne Bewegung in dem statischsten Bildformat, was man sich so denken kann, nämlich quadratisch. Ja, schießt los, macht euch dran an die Aufgabe. Ich bin schon wieder super gespannt, was ihr so alles rauskriegt und was ihr mir alles so vor Augen führt, was man mit Bildern alles machen kann. Das finde ich immer sehr, sehr genial. Ansonsten habe ich heute nur noch einen kleinen Veranstaltungshinweis loszuwerden. Das habt ihr vielleicht diejenigen, die auch Happy Shooting hören, wissen schon Bescheid. Am kommenden Sonntag ist in Darmstadt die Fotobörse. Wer also mal auf der Suche ist, nach einer gebrauchten Kamera oder nach einem richtig schönen analogen Schätzchen und wer mal so Flohmarktatmosphäre rund um das Thema Fotografie erleben möchte, den kann es nach Darmstadt treiben. Ich verlinke die entsprechende Internetadresse auch in den Shownotes. Chris und ich werden auf jeden Fall da sein und über die Fotobörse schlendern und mal ein bisschen gucken, wo wir noch ein paar Mark unsinnigerweise oder sinnigerweise investieren können. Also das sind ja so Dinge, Buchläden, Fotoflohmärkte und andere Dinge, da muss man eigentlich darauf achten, gar kein Geld mitzunehmen, wenn man keins ausgeben will, ansonsten ist es weg. Es wird ziemlich sicher kein Hörertreffen geben, aber wer uns dort irgendwie erwischt, für einen kleinen Schwatz sind wir immer zu haben und Fotobörse ist bestimmt, ja, könnte ich mir vorstellen, eine klasse Sache. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ja, habe jetzt schon mal so ein paar Euro in Marmeladenglas zur Seite gestellt, damit ich so ein kleines bisschen Spielgeld habe. Gut, das war's für heute. Ich habe, glaube ich, jetzt sogar alleine eine ganze Zeit lang geredet. Ich wünsche euch schon mal eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim eisernen Fotografen. Gutes Licht, wie immer, möglichst wenig Regen. Und ja, lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Gebt mir Feedback. in den Kommentaren zu Monis Motivklingel oder gerne auch per Mail unter moni@monismotivklingel.de. Und bei all denen, die ich noch nicht geantwortet habe, muss ich noch ein bisschen Abbitte tun. Ich habe noch so ein paar Hausaufgaben in meiner Mailbox, aber ich arbeite dran. Ja, bis zum nächsten Mal, hoffentlich in einer Woche. Und ja, viel Spaß beim Fotografieren. Bis dahin. Tschüss.